Ich möchte am Anfang einen Vers einblenden, den wir das letzte Mal noch nicht gelesen haben. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Vers. Generell habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Abschnitten hier, weil ich nicht weiß, was genau zu was gehört. Also ist es so, dass Jesus einfach thematisch immer am Springen ist? Thema 1, Thema 2, Thema 3, Thema 4 und die haben nichts miteinander zu tun oder bauen diese Themen auf? Bei einigen Punkten ist es klar und deutlich, da springt er jetzt, ja. Zum Beispiel mit irdischen Sorgen. Und dann haben wir als nächstes gehabt, was wir letztes Mal gehört haben, dass wir nicht richten sollen. Ja? Und dass wir, bevor wir richten, dass wir, oder nicht richten, sondern dass wir zuerst eigentlich unseren eigenen Balken aus dem Auge herausziehen sollen, bevor wir den Splitter aus dem Auge des Nächsten herausziehen. Und er sagt so, wie kannst du das tun, wenn du selbst einen Balken hast und dann gehst du zu deinem Nächsten und sagst, komm, ich helfe dir mal, deinen Splitter rauszuziehen. Und Jesus sagt, du Heuchler, du Schauspieler, das ist verlogen, das ist falsch. Sortier dich selber erstmal aus und dann geh zum Nächsten und dann hilf ihm, da rauszukommen aus der ganzen Geschichte. So, und dann kommt als nächster Vers, Vers 6. Da heißt es, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Und ich habe mich dann gefragt, gehört das noch zum Richten dazu oder ist es wieder ein Thema, wird hier gewechselt? Und ich habe mich auch gefragt, was kann ich aus diesem Vers herausnehmen? Was könnt ihr aus diesem Vers herausnehmen? Wie versteht ihr diesen Vers? Heute machen wir eine gemeinsame Bibelarbeit. Ruft mal rein einfach, ich werde es dann halt laut wiederholen. Wie versteht ihr diesen Vers? Weil ich werde nicht alleine leiden, ihr sollt mitleiden, also wenn es um Verständnis geht.
Im Vergleich mit Hunden würde ich sehen, dass man das Evangelium denen nicht mehr geben soll, die es kennen, aber es missachten.
Okay, also John hat gesagt, dass wir das Evangelium, wenn es Menschen es kennen, aber es nicht wertschätzen oder missachten, dass wir es ihnen nicht mehr weiterhin geben. Richtig? So? Okay. Schwierig, ne? So, da irgendwie erst klar zu verstehen. Auf jeden Fall gibt es noch irgendjemanden, bevor ich hier weitermache. Also ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen, also es gibt einmal das Heilige und eure Perlen, sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Und ich habe gedacht, wer macht denn sowieso sowas? Wer wirft denn Perlen vor die Säue? Also so eine schöne, kostbare Perle würde ich ja meiner Frau schenken, ja? Aber ich will es ja nicht vor die Säue oder vor die Hunde werfen. Oder auch das Heilige. Das Heilige würde ich auch irgendwie nicht so... Ja, auch nicht vor die Säue werfen. Das ist auch die Frage, was ist das Heilige? Vielleicht ist das das Evangelium, das Wort Gottes generell, aber die Perlen auch. Die Perlen, ich schmeiße nicht vor die Säue. Und Säue und Hunde, das sind Hunde und Säue, sind eigentlich Allesfresser, die essen alles, aber irgendwie in diesem Fall, naja, eine Perle würden sie eh nicht essen. Das heißt, sie haben keine Wertschätzung für eine Perle, sie haben keine Wertschätzung für das Heilige, ja. Und hier sagt Jesus, dass wir mit dem, was wir haben, sei es das Heilige, sei es, ob wir Perlen haben, mit Weisheit umgehen sollen. Also es gibt einfach Situationen, da weißt du auch, wenn du zu den Menschen jetzt hingehst, die haben gar kein Interesse an dem, was du zu sagen hast. Und die werden das sogar gegen dich benutzen. Die werden dann dich zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Solche Situationen habe ich schon oft erlebt eigentlich. Und hier geht es auch noch um die Perle. Und ich dachte so, wie entsteht eigentlich eine Perle? Also wie entsteht so eine Perle eigentlich? Und eine Perle entsteht dadurch, dass du eine, also du hast eine Muschel und dann hast du ein Sandkorn. Und dieses Sandkorn kommt in die Muschel hinein und in der Muschel entsteht eine Verletzung. Das heißt, und um sich zu schützen, bildet dann die Muschel sozusagen dieses Zeug um das Sandkorn herum. Und dadurch entsteht eigentlich eine Perle, die wir als wertvoll empfinden. Das heißt, durch den Schmerz in der Muschel entsteht eine Perle. Und ich habe mir überlegt, okay, man kann es vielleicht getrennt sehen. Also auch diesen Spruch gibt es ja auch in der Welt, dass wir sozusagen gut überlegen sollen, wem wir was erzählen und wie tief wir es erzählen. Aber davor ging es ja ums Richten und dass wir zuerst den Balken aus unserem Auge herausziehen sollen. Und da habe ich da irgendwie so für mich auch persönlich gedacht, weil wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und wenn man anfängt, sozusagen statt zu richten und zu verurteilen und zu den anderen Menschen zu gehen und mit den Fingern zu zeigen, anfängt an sich selbst zu arbeiten und dann in diesen Veränderungsprozess reinkommen möchte, wo man diesen Balken aus sich selbst herausnimmt, das ist immer ein schmerzvoller Prozess. Das ist nie ein einfacher Prozess. Ja, da kommt eine Information, das Wort Gottes kommt in dein Leben hinein, das ist so wie das Sandkorn und dann entsteht dann in diesem ganzen Prozess mit dem Arbeiten mit dem Sandkorn, durch diesen Schmerz auch, entsteht in uns eine Perle. Wir gewinnen Weisheit, wir bekommen eine Erkenntnis. Ich weiß, es gibt eine Seite, dass ich anderen Menschen sagen kann, was sie besser machen sollen, aber ich habe schon mit Menschen so oft darüber gesprochen, wenn ein Mensch irgendetwas in seinem Leben überwunden hat, das gibt eine Power und eine Freude wie nichts anderes. Das ist eine mega Freude. An diesem einen Tag hast du eine Situation gehabt, wo du normalerweise immer ausflippst und du hast total die Ruhe plötzlich gehabt. Ey, das gibt dir so ein Siegesgefühl, so eine Freude, ja? Oder was weiß ich, du hast mit Sucht zu kämpfen, ja? Und dann an dem Tag bist du nicht dieser Sucht nachgegangen, du konntest widerstehen. Ja, und das gibt eine Freude innen drin. Es gibt eine Erkenntnis auch, man gewinnt auch, wie man etwas überwinden kann. Also man entdeckt sich selber und dann steht eine Weisheit, eine Perle in dir. Und dann müssen wir halt, gerade bei den Menschen, die beim Richten sind, wenn wir jetzt zu denen hingehen wollen und ihnen einen Tipp geben wollen, ja, und es gibt unterschiedliche Menschen, die wollen gar nicht hören. Die sind einfach nur wie Hunde und Säue, wie Schweine. Und das tut weh, sowas irgendwie jetzt auch von Jesus zu hören. Also wir wollen zwar, dass alle Menschen zu Gott finden, dass alle Menschen wachsen, aber nicht jeder Mensch kann es. Einige Menschen haben verhärtete Herzen. Ganz oft hat Jesus zum Beispiel auch gesagt, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, lasst sie, ja, hört auf, euch mit ihnen zu beschäftigen, mit ihnen zu reden. Das sind Blinde, die Blinde führen, hat er gesagt. Also auch mit den, oder ganz oft kamen sie an zu Jesus zum Beispiel und sagen, aus welcher Kraft tust du das? Ja, und dann hat Jesus auch weise geantwortet. Er hat nicht gleich sich selbst offenbart und gesagt, ja, ich tue das aus der Kraft Gottes, dies und jenes und so weiter und so fort. Er sagte zu denen einen Gegenspruch. Er sagte, wenn ihr mir sagt, von wem die Taufe ist, des Johannes, ist sie von Menschen oder ist sie von Gott, dann werde ich auch euch sagen, aus welcher Kraft ich das tue. Also Jesus hat das auch gemacht und in gewissen Situationen sollten wir das auch tun. Wir sollten das erleben. Also es gibt auch in der Bibel nicht dieses einen Menschen stark bedrängen. Zum Beispiel, du hast einem Menschen von Jesus erzählt und der Mensch hat Nein gesagt und dann kommst du immer wieder an und immer wieder an und immer wieder an. Das kennt eigentlich die Schrift nicht. Jesus hat gesagt, wenn ihr hingeht in eine Stadt und die Menschen nehmen euch auf, sie nehmen das Evangelium auf, dann bleibt in dieser Stadt und verkündigt weiterhin. Aber wenn die Menschen euch nicht aufnehmen, dann erzählt er nichts von langem Kämpfen. Sicherlich beten wir, sicherlich kämpfen wir auch zum gewissen Grad, aber es gibt auch einen Punkt, wo wir sagen, okay, ich lasse das jetzt stehen. Der Mensch hat es gehört und ich respektiere seinen Willen und deshalb gehe ich jetzt weiter. Ich gehe vor die Stadt und schüttel ab meinen Staub. Das sind harte Worte, Worte des Gerichts. Also da müssen wir auch lernen, ein bisschen zu unterscheiden. Okay, ich gehe zum nächsten Punkt. Und hier ist dann halt ab Vers 7, heißt es dann, bittet, so wird euch gegeben. Hier geht es plötzlich ums Gebet. Also ich habe auch gedacht, ist es wieder ein neues Thema oder bezieht sich das Ganze immer noch auf das, was davor ist? Und ich denke, es ist beides vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach eine Sache zum Beten, weil Jesus hat auch in dieser Bergpredigt mehrfach über das Gebet gesprochen. Ja, so er hat dann generell das Vaterunser erzählt, dass wir nicht plappern sollen, hat er gesagt. Und jetzt noch einmal die Bekräftigung zum Gebet. Aber vielleicht ist es auch etwas, was mit Veränderungen zu tun hat. Weil davor ging es ums Richten, ja, und dass wir den Balken herausziehen sollen. Und dieser Prozess des Balken herausziehen, das ist ein Kampf, das ist super schwierig und wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Manchmal kostet Veränderung sehr viel Kraft, auch Gebetskraft auch. Ich weiß zum Beispiel von Martin Luther, habe ich gehört, Martin Luther hat sich oft so als schlimmer Sünder gefühlt. Und wir machen das heute nicht mehr so, also zumindest habe ich es nicht gesehen. Aber der ist in die Kirche gegangen und der hat sich auf den Boden gelegt, Arme ausgebreitet und lag mit dem Gesicht auf dem Boden vor Gott und sagte: Gott, ich gehe nicht weg, bis du mich in dem Punkt verändert hast. Gebetskampf, auch um gerade persönliche Veränderung, irgendeinen Mist rauszukicken aus seinem Leben, irgendeine schlechte Gewohnheit oder irgendetwas, das ist eine Gebetskraft, die da notwendig ist. Und das ist ein Kampf. Und ich habe mir so überlegt, jedes Mal, wenn Jesus über Gebet gesprochen hat, eigentlich hat er immer das Gleiche gesagt. Also er hat immer wieder das Gleiche gesagt. Und hier sagt er auch wieder das Gleiche. Hier gibt er uns drei Bilder. Ich habe das früher mal so verstanden, in Form von Steigerungsform. Also wer bittet, das ist sozusagen die leichte Form. Ne? Und dann das nächste ist dann, wer anklopft, das ist schon ein bisschen intensiver. Ja? Und dann wer sucht, nee, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, wer bittet, wird gegeben. Wer sucht sozusagen, das ist die nächste Form. Und dann wer anklopft, das ist dieses Laute, dieses Starke. Und dann wird dieser Mensch empfangen. Also dieses Intensive, immer intensiver, intensiver, intensiver werden. Diesmal habe ich es aber nicht so verstanden, sondern ich habe verstanden, dass es hier eigentlich um drei Bilder geht, die er uns gibt. Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und hier gibt es um Bilder, und diese Bilder können wir mitnehmen in unser Gebetsleben. Zum Beispiel, wenn ich von vornherein überzeugt bin, dass ich meinen Schlüssel, den ich verloren habe, nicht finden werde, dann werde ich auch nicht suchen. Ganz klar. Das ist ein Bild. Wenn ich von vornherein überzeugt bin, ich werde diesen Schlüssel nicht finden, dann werde ich mich nicht mal bewegen in Richtung Suchen. Das heißt, ich muss einen Glauben in mir haben, dass wenn ich anfange zu suchen, ich werde es finden. Und mit diesem Ziel suche ich etwas, bis ich es gefunden habe. Ja? Oder zum Beispiel genauso auch beim Bitten. Wenn ein Mensch nicht überzeugt ist, dass wenn er bittet, was empfangen wird, dann wird er auch nicht loslegen. Ja, wenn ich zum Beispiel überzeugt bin, dass wenn ich heute auf die Straße gehe und anfange, Menschen von Jesus zu erzählen, da wird sowieso keiner zum Glauben kommen, werde ich dann gehen? Ich werde nicht gehen. Und das ist das, was bei uns oft eigentlich im Gebet passiert, dass wir, oder hier mit dem Tür anklopfen. Heute klopfen wir nicht mehr an, wir klingeln ja. Ja? Und es ist so, dass wenn ich an eine Tür gehe, ich weiß nicht genau, da habe ich es, glaube ich, am stärksten, da rechne ich damit, dass jemand die Tür aufmacht. Das ist ganz stark in mir. Ja? Oder auch, wenn wir hingehen und klingeln, wir rechnen ziemlich stark, dass uns jemand die Tür aufmacht. Und da gibt es irgend so einen Mechanismus, ja, so da ranzugehen und das Ganze möchte, dass wir das ins Gebet reinnehmen, dass wir rechnen damit. Das heißt, wenn ich jetzt bete, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mir in meiner Gesundheit hilfst, als Beispiel. Ja? Und ich bete dafür oder ich bete um Weisheit, ich bete um Führung. Dann soll ein Bild in unserem Kopf auftauchen, dass wenn ich irgendwo hingehe, du kannst das stärkste Bild für dich jetzt hier nehmen, wenn ich anklopfe und damit nicht rechne, dass mir die Tür aufgemacht wird, dann werde ich auch gar nicht klingeln. Versteht ihr? Und das ist das, was uns eigentlich am allermeisten in unserem Gebet lähmt, ist unser Unglaube eigentlich, unser Nicht-Rechnen damit, dass Gott eingreifen wird. Das ist das, was uns am allermeisten lähmt, eigentlich vernünftig zu beten. Und sogar es gibt Bereiche in unserem Leben, wenn wir sie ganz genau unter die Lupe nehmen, werden feststellen, dass wir für Dinge beten, aber eigentlich schon keinen Glauben dafür mehr haben. Wir erwähnen es zwar noch, aber sind ohne Glauben. Und Jesus fordert uns immer wieder heraus, diesen Glauben in uns zu finden, diesen Glauben an Gott, diesen Glauben an sein Versprechen, diesen Glauben an sein Wort, diesen Glauben an das Gute in Gott. Und dafür gibt er uns gleich das nächste Beispiel hier. Und er sagt, oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, einen Stein biete, um ein Brot bittet, dass du ihm einen Stein gibst. Josef kommt zu mir, sagt, warte, ich habe Hunger. Ich möchte gerne einen Döner essen, lass einen Döner essen gehen. Und ich so, geh in die Küche, da liegt ein Stein, den kannst du essen. Ja, würde ich das machen? Vielleicht auch Spaß, einmal sowas machen, aber halt, aber nicht wirklich vom Herzen her, sondern ich will, dass es meinem Sohn, meinen Kindern gut geht. Und dann in Vers 10, oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete. Ja, er fragt nach einem Fisch, den er braten kann, und ich gebe eine giftige Schlange. Würde ich nicht machen. Und dann sagt Jesus hier, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, böse, damit können wir uns vielleicht nicht mehr so sehr identifizieren, ich möchte noch ein anderes Wort einsetzen, was eigentlich das Gleiche ist, nur anders. Ihr Menschen, die ihr Egoisten seid, Ihr, die ihr selbstsüchtig seid, ihr, die euch nur um euch herum dreht und um eure eigene Welt und nur euren eigenen Vorteil sucht. Und ihr, die ihr so seid, seid doch fähig, euren Kindern guten Gaben zu geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Ja, wie viel mehr wird dann Gott so handeln? Er vergleicht sich mit uns Menschen, wir, die wir böse sind, ja, und Gott, der gut ist und nichts Böses in sich selbst hat. Er vergleicht sich hier mit uns, sagt, wenn ihr schon dazu fähig seid, wie viel mehr ist dann Gott dazu fähig, uns gute Gaben zu geben? Hier möchte Jesus einfach unseren Glauben aufrühren, dass wir uns immer wieder in diesem Bereich prüfen. Was Gebete angeht, müssen wir uns immer wieder prüfen, ob wir mit dem Glauben bitten oder nicht. Das ist wirklich wichtig. Wir können auch Gebete der Hoffnung sprechen. Ja, Gebete der Hoffnung. Das ist so wie, wenn eine Sternschnuppe vorbeibliegt, oh, ich wünsche mir, dass ich meinen Traumprinz finde. Ne? So, für die Mädels jetzt. Aber hier ist es anders. Wir wollen glauben, dass Gott mein Gebet beantworten wird. Vielleicht nicht unbedingt so, wie ich es erwarte, aber er wird mein Gebet beantworten. Gott wird reagieren, weil er ein guter Gott ist. Und er vergleicht sich hier mit uns irdischen Vätern. Ja? Das heißt, er ist wie unser Vater, der zum Beispiel wir bei uns auch so, was Gebet noch angeht. Bei uns ist so, es gibt bei uns immer so eine Phase, wo die Kinder von der Schule nach Hause kommen. Und wir rechnen mit ihnen jetzt. Ja? Und jedes Mal, wenn dann an der Tür geklingelt wird, dann läuft irgendjemand zur Tür hin und will aufmachen. Wir erwarten sie. Gott erwartet uns. Er ist derjenige, der in diesem Haus wohnt und er erwartet uns schon, dass wir kommen und klingeln und er macht uns gerne die Tür auf. Ja? Wie ist unsere Gebetshaltung? In Jakobus 4 heißt es, da schreibt der Jakobus sehr hart in diesem Punkt, woher kommt Streit, woher kommt Krieg unter euch? Hier schreibt er an eine Gemeinde. Das sind Christen, die zusammen sind. Und er sagt, Streit und Krieg, er macht das in die gleiche Box. Denn wenn Menschen sich streiten, ist es wie ein Krieg. Haben wir auch in der Bergpredigt gehört. Ne, wer zu seinem Bruder sagt, du nah, ne, der ist des Höllensfeuer schuldig. Also schon diese Streitigkeiten alleine, die sind nicht gut und die will Gott auch nicht unter uns haben. Die passieren, aber es ist nicht sein Wille eigentlich. Ja? Und dann sagt er, kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, aus euren Begierden, die da streiten in euren Gliedern. Ihr habt diese Begierden in euch und ihr wollt dieses Böse, was wir vorhin gelesen haben, dieses Egoistische, wir wollen Vorteile haben, wir wollen bevorzugt werden, wir wollen gewinnen, wir wollen profitieren, wir wollen mehr haben. Ja? Und dann heißt es, ihr seid begierig und erlangt es nicht, ihr mordet. Mordet heißt in diesem Fall wahrscheinlich nicht, dass sie sich wirklich ermorden, sondern in diesem Fall heißt es, dass sie gegeneinander reden, dass sie gegeneinander schimpfen. Und dann seid ihr neidisch, neidisch auf das, was der andere hat. Das heißt, Krieg und Streit kommt aus einem Defizit, aus einem Minus in mir heraus. Ich habe ein Minus, ich habe das nicht, was mein Nächster hat, ich will das haben, was der andere hat. Das kann geistig sein, das kann zum Beispiel auch, das kann sein, dass, oh, der ist so geistlich. Oh, ich bin neidisch darauf, ich will auch diese Gaben haben, ich will auch heilen können oder ich will auch predigen können oder was weiß ich und so weiter und so fort. Ich entdecke in mir ein Minus und dann ist mein Motiv eigentlich ein egoistisches Motiv, für etwas Gutes zu beten. Ja? Und dann heißt es hier, ihr seid begierig, ihr erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es gibt zwei Themen, die über die sehr schwer ist zu predigen, als Anweisung für andere. Ich von hier oben jetzt zu euch hin, tu das, so mutig. Ja? Das ist einmal Vergebung und das zweite ist Gebet. Immer wenn ich das tue, wenn ich mutig über das Gebet rede, habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Gebet. Rede ich über Vergebung, habe ich Schwierigkeiten mit Vergeben. Plötzlich passiert irgendeine Sache und ich werde getestet in diesen Bereichen. Deshalb möchte ich das sehr demütig heute sagen. Aber wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Beim Gebet ist es so, das Gebet muss getan werden. Das Gebet, es reicht nicht einfach nur über das Gebet zu wissen. Das Gebet muss aktiv praktiziert werden in unserem Leben. Nur dann können wir in den Gebeten wachsen, dann können wir auch darin wachsen, Gott kennenzulernen. Und deshalb ist das Gebet auch, weil es solch eine Macht hat, den Himmel auf die Erde zu bringen, das Wirken Gottes auf die Erde zu bringen, dass wir Gott erleben. Wenn ich etwas erbitte, ich weiß doch am Anfang meines Glaubenslebens, das, was mich am allermeisten gehypt hat, was mich so richtig so, da habe ich, weißt du, ich habe sogar eine Zeit gehabt, da habe ich Angst gehabt vor dem Gebet. Ich sagte, krass, wenn ich bete, kann ich Geschichte schreiben. Weil Gott auf meine Gebete hört und ich merke, Dinge passieren in meinem Umfeld herum. Ziemlich krass. Und es hat mir Angst gemacht, das, was ich bete, ich muss wirklich überlegen, was ich bete, weil Gott meine Gebete hört. Ja, so, dieses Erleben habe ich damals gehabt. Und was bei uns im Glaubensleben oft passiert, wir erfahren Schläge, wir erfahren Schwierigkeiten oder dann kommen wir an die Grenzen oder manchmal erhört auch unser Gott unser Gebet nicht. Manchmal gibt es auch einen Grund, warum Gott unsere Gebete nicht erhört. Zum Beispiel, wenn Josef, mein Ältester jetzt hier zu Hause, sagt, ich hätte gerne noch, was weiß ich, ein bisschen Muttermilch. Ne? Das wäre ein bisschen komisch. Ja, das Gebet wird nicht erhört. Ja, und das machen wir auch in der Entwöhnungsphase, wenn die Kinder in die Entwöhnungsphase kommen. Wir verwehren ihr Geschrei, wir verwehren ihr Gebet. Warum? Es ist Zeit, die Zähne zu benutzen. Es ist Zeit, reifer zu werden. Ja, und deshalb, am Anfang unseres Glaubens, werden viele kleine egoistische Gebete immer noch erhört. Aber mit der Zeit sagt Gott plötzlich nein, weil jetzt ist Zeit für uns zu wachsen, reifer zu werden. Das heißt nicht, dass er unsere Gebete nicht erhört, aber er will uns dadurch verändern. Das ist auch ein Prozess, wo in uns auch eine Perle entstehen kann, wo wir was Wichtiges gewinnen können. In Lukas Kapitel, also hier dieser Satz, das ist der Satz, der in meinem Herzen immer wieder hochkommt. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Oft wollen wir aus eigener Kraft Dinge erlangen und Dinge machen und tun und wir mühen es ab. Am Ende sind wir kaputt, Burnout, depressiv, wie auch immer, weil nichts klappt. Und dann heißt es hier, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bitten wir für Dinge? Bitten wir mit dem Glauben für Dinge? Das ist etwas, was wir immer wieder, ich glaube, da müssen wir immer wieder erneuert werden und erinnert werden, in dem Bereich nicht müde zu werden und dann auf die Art und Weise zu bitten, wie es Gott auch von uns verlangt. In Lukas Kapitel 18, da gibt es auch noch eine Stelle, die ich sehr interessant fand oder finde. Und zwar ging es hier um eine Witwe. Und diese Witwe, das war früher in Israel, eine Witwe war immer sehr armselig und arm dran. Und sie hat eine Ungerechtigkeit erlebt, diese Witwe. Und sie ging dann zu einem Richter und sie wollte von dem Richter, dass er ihr Recht spricht. Aber der Richter hatte keinen Bock, es war ein böser Richter. Er sagte, diese Frau ist nervig und irgendwie, die ist mir unwichtig, ich will mit ihr nichts zu tun haben. So, aber diese Frau gibt nicht auf. Diese Frau ist die, die bittet, die sucht und die klopft an. Die bleibt dran die ganze Zeit. Eines Tages geht der Richter in sich und denkt so, boah, diese Frau ist so nervig, ne? Vielleicht schlägt sie mir noch eines Tages ins Gesicht oder macht mir irgendwas Böses. Und bevor sie das tut, damit ich Ruhe von ihr habe, ja, werde ich ihr Gebet erhören. Und dann wird hier Gott mit diesem Richter verglichen. Wenn der böse Richter schon so handelt, wie viel mehr Gott, der eure Gebete erhören wird. Und dann sagt Jesus diese Verse am Ende dieser Geschichte. Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten, uns, die wir ihn kennen, ja, zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Vers 8, und ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Das ist etwas, was mich schon als junger Christ sehr gepackt hat, heute auch noch packt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er solch einen Glauben wiederfinden. Hier wird über einen Glauben gesprochen, der mit Gottes Wirken rechnet. Wird Jesus, wenn er wiederkommt, solch einen Glauben finden? Oder wird er einen Glauben finden, der eine Scheinfrömmigkeit hat? Das heißt, wir haben nur ein frommes Verhalten, frommes Tun, aber keine Power, keine Kraft. Das heißt, wenn wir beten, rechnen wir nicht damit, dass Gott seinen Auserwählten beistehen wird. Und ich habe immer wieder, wenn ich Gebetskämpfe habe, sei es wegen meinem Charakter, sei es wegen anderen Dingen, sei es wegen anderen Schwierigkeiten anderer Menschen zum Beispiel. Und ganz oft, wenn ich dann bitte und jammere, wisst ihr so, das haben wir so ein bisschen auch gelernt, von Kind auf, zum Beispiel meine Tochter heute, die Kleinste, irgendwie konnte sie ihre Schuhe nicht finden und dann hat sie genörgelt, hat sie angefangen zu weinen. Ja, und mich nervt das manchmal, so dieses immer schnelle Weinen irgendwie so. Oder zum Beispiel, manchmal ist es so, dass sie sogar wissen, sie werden es nicht einfach bekommen, also die ganz kleinen Kinder, und dann kommen sie schon weinend. Das ist eine Methode. Ja, das ist eine Methode. Weinend kommen sie an, da wird schon das Gesicht aufgesetzt, die Stimme verstellt und so weiter. Manchmal sogar künstlich, manchmal merke ich, dass sie damit bewusst spielen, die ganz Kleinen. Ne? Und dann, aber das ist alles eine Methode, das ist alles ein Trick. Und manchmal machen wir das genauso in unseren Gebeten. Wir kommen zu Gott und dann fangen wir an zu jammern und versuchen irgendwie die richtigen Worte zu finden, und damit wir ihn irgendwie gnädig stimmen können und so weiter und so fort. Und das ist alles nichtig. Das ist alles nichtig. Ja, ein Gebet vom ganzen Herzen hat immer Macht. Sogar wenn es wenig Glauben gibt. Ein Gebet vom ganzen Herzen gesprochen hat immer Macht. Aber ganz wichtig ist immer die Frage, rechne ich damit, dass Gott mir jetzt hilft? Rechne ich damit, wenn ich für jemanden bete, dass Gott eingreifen wird? Das ist eine wichtige Frage. Hauptfrage eigentlich im Gebet. Die Frage des Glaubens, die Frage damit, ob ich mit Gott rechne oder nicht. Manchmal ist es ein Suchen. Manchmal ist es ein Anklopfen. Manchmal ist es ein, du klopfst an und nichts passiert. Passiert manchmal, wenn man an die Tür kommt. Dann klingelst du wieder und dann klingelst du wieder. Ich habe überlegt, wenn ich von weitem her reisen würde, zum Beispiel wenn ich nach Berlin reisen würde, um meine Eltern zu besuchen oder erfahren, dann würde ich da ankommen und ich klingel bei denen im Hotel, Überraschungsbesuch, keiner macht die Tür auf. Was mache ich denn dann? Dann klingel ich wieder. Sag mal, ich habe kein Handy. Dann klingel ich wieder und wieder. Und wenn es keinen da gibt, dann bleibe ich da irgendwo im Hotel oder gehe einen Döner essen, aber ich komme zurück. Ich werde weiterhin anklopfen, bis jemand die Tür aufmacht und ich meine Eltern sehen kann. Und diese Suchhaltung, diese Anklopfhaltung, das ist etwas, was wir ins Gebet mit reinnehmen müssen und lernen sollten. Das sind diese Gebetskämpfe. Nicht nur einfache gesprochene Sätze, sondern es ist ein Ringen, bis du die Tür öffnest, bis wir finden, bis du uns etwas gibst. Solch eine Gebetsform zu entwickeln und zu lernen, besonders bei wichtigen, schwierigen Dingen, das ist etwas, was wir lernen sollen. Sei es, dass wir für Menschen beten, dass sie gerettet werden. Sei es, dass wir Hilfe erfahren von Gott in großer Not, in großen Schwierigkeiten. Ja? Da sollen wir nicht müde werden. Wird der Menschensohn, wenn er auf diese Erde kommt, solch einen Glauben finden? Haben wir diesen Glauben, der mit Gottes Kraft, mit Gottes Wirken rechnet? Wichtige Frage für uns. Ja? Unser Erfolg und Nicht-Erfolg als Gemeinde sogar oder im persönlichen Leben hängt davon ab. Hängt davon ab, ob wir bitten und ob wir damit rechnen, dass Gott eingreift oder nicht. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Genau. Thematisch denke ich, jetzt springt Jesus hier und er sagt Folgendes: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Dies ist das Gesetz und die Propheten. Interessant formuliert hier. Hier heißt es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wir machen das ja oft umgekehrt in der Erziehung. Willst du geschlagen werden? Nein? Dann schlag auch nicht, so ungefähr. Also hier ist im Positiven. Überleg mal, was willst du, dass die Menschen dir Gutes tun? Dann beschäftige dich mal mit dir selbst und deinen Verlangen und deinen Wünschen. Überleg mal, was dir gut tut, was du gerne möchtest. Möchtest du mit Respekt behandelt werden? Ja. Möchtest du gerne mit Liebe behandelt werden? Ja. Möchtest du gerne freundlich behandelt werden? Ja. Möchtest du, dass man dir in Not hilft? Ja. Dann tue das auch deinem Nächsten. Und Jesus sagt, das ganze Gesetz, die ganze Bibel eigentlich, das ganze Gesetz und die Propheten, alles das kombiniert, das fasst diese Herzenshaltung zusammen. Ja? Das, was wir wollen, dass uns getan wird, das sollen wir auch an den Nächsten tun. Jetzt fand ich es wieder schwierig, weil damit kann ich ziemlich gut mitgehen eigentlich, diese Herzenshaltung zu haben, irgendwie macht das ziemlich viel Sinn. Das versteht sogar ein Mafiosi, einem nur irgendwie falsch. Auf der einen Seite betrügen sie, ja, so sind oft die Menschen in dieser Erde, ich sage jetzt Mafiosi, weil sie es aus den Filmen kennen, und sie betrügen selber, sie morden selber, aber in ihren Kreisen fordern sie totale Loyalität und totale Treue und totale Ehrlichkeit. Da darfst du bloß nicht lügen. Hast du gelogen, wirst du gleich erschossen oder irgend sowas. Ganz interessant. Und leider sind wir Menschen oft eher so, als dass wir nach diesem Konzept leben. Ja? Genau, das bei Kindererziehung. Das ist ja, wir erleben auch, wenn die Kinder ganz klein sind und noch nicht so richtig Empathie haben für den anderen Menschen, dann hauen sie ja mal zu, ja, und wir als Eltern kommen gleich dahin und sagen, oh, das ist böse und da, da, da und so weiter und so fort. Und ja, aber das Kind ist einfach noch nicht reif genug. Das ist ein Zeichen von Unreife, wenn wir immer noch so handeln. Die Bibel sagt sogar, wenn wir so leben, dann sind wir fleischliche Christen. Wir glauben zwar an Jesus, wir haben zwar die Wiedergeburt in unserem Leben, wir haben die Vergebung, aber wir leben immer noch nach dem Konzept dieser Welt. Und Gott möchte, dass wir in diesem Punkt verändert werden. Jetzt kommt ein Punkt, da habe ich auch gedacht, passt das jetzt zu dem oder was meint er damit? Habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Zu diesem Zeitpunkt, ich habe gedacht, wie ist es, wenn wir das jetzt so lesen würden, und wir kennen den Rest der Bibel nicht, wir wissen noch nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil das ist gerade Kapitel 7, wir sind noch nicht in Kapitel, was weiß ich, 24, 25, 26, 27, wir wissen noch nicht genau, was Jesus tun wird, wir wissen noch nicht genau, dass er der Weg ist, ja. Aber er sagt, dass die meisten Menschen sich auf dem breiten Weg befinden, der zu Verdammnis führt. Und das ist etwas, was heute die Menschen auch nicht hören mögen. Die meisten Menschen befinden sich auf dem Weg zu Verdammnis. Es wird eine Verdammnis geben. Das wird auch das Gericht genannt, das Urteil, das Gott über die Menschen fällen wird und dann die Menschen in die ewige Finsternis werfen wird. Und viele sind es, die auf diesem Weg gehen. Die meisten Menschen gehen auf diesem Weg, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Und deshalb möchten wir uns einsetzen, dass Menschen nicht in die Verdammnis hineingehen. Deshalb bekommen wir auch den Auftrag von Gott, die Menschen aus diesem Weg, breiten Weg, herauszuholen und sie hinzuweisen auf die enge Pforte. Viele Menschen auf dieser Erde suchen nach dem ewigen Leben. Immer schon gesucht in der Menschheitsgeschichte. Ja, die Menschen suchen das auch oft unterschwellig, sie merken das auch nicht genau. Wir suchen das, indem wir nach Glück suchen, nach Freude suchen, nach dem Königreich auf dieser Erde, nach meinem Paradies, wo ich mich wohlfühle. Aber dahinter verbirgt sich einfach diese Suche nach der Ewigkeit. Diese Ewigkeit, die wir damals im Paradies verloren haben. Dieses herausgeschmissene, herausgeworfene, herausgetrennte, irgendein Zustand, der nicht in Ordnung ist, ist tief in unseren Herzen drin und wir suchen danach. Und Jesus sagt, diese Pforte ist eng. Es ist eine schmale Pforte. Das heißt, irgendwo auf dieser Welt gibt es eine unsichtbare Pforte, eine unsichtbare Tür. Ja? Und wer diese Tür findet und auf diesem schmalen Weg, der danach kommt, geht, viele Menschen kommen nur an diese Tür heran, schauen durch die Tür und denken, das reicht schon. Aber es gibt diese Tür, wo man durchschaut und dann durchgeht und dann auf dem schmalen Weg geht. Das heißt, an Jesus glauben, aber auch ihm nachfolgen. Ja, mit ihm leben und mit ihm sich von seinem Geist und von seinem Wort führen zu lassen, das gehört mit zur Nachfolge dazu. Was ist denn der Weg der Verdammnis? Was ist der Weg der Verdammnis? Das habe ich auch gefragt. Und der Weg der Verdammnis ist, welchen Weg gehen denn die meisten Menschen? Das haben wir vorhin auch gelesen. Da heißt es, dass die Menschen, wenn sie böse sind, also egoistisch sind, nach ihren Begierden leben, das ist der Flow dieser Welt, der Zeitgeist dieser Welt. Der Mensch sucht nur das eine, er lebt nach der Begierde. Und solche Menschen, und da können wir uns auch wiederfinden, sogar als Christen können wir uns da wiederfinden. Wie leben wir? Leben wir wirklich nach dem Heiligen Geist oder leben wir oft nach der Begierde? Ja? Also leben wir nach der Begierde? Leben wir einfach nur, boah, heute habe ich Bock darauf, heute habe ich Lust darauf? Das ist dieser Lustgedanke, ja, der wird in der Bibel ist sehr unfreundlich behandelt eigentlich. Im Gegenteil, in der Bibel heißt es, nehme dein Kreuz auf dich, das ist gegen deine Lust, das ist gegen dein Verlangen und komm, folg mir nach. Ja, du hast keine Lust, diesen Menschen zu vergeben, aber die Bibel sagt, nehme das Kreuz auf dich und vergebe diesen Menschen. Du hast keine Lust, diesen Menschen heute von Gott zu erzählen, aber nehme dein Kreuz auf dich und trau dich und geh heraus aus deiner Comfortzone. Ja, du hast keine Lust, gerade mit der Sünde zu brechen, aber Gott sagt, die Sünde mag ich nicht. Dann brich die Sünde, nimm dein Kreuz auf dich und brich diese Sünde. Tue Buße und kehre um von dieser Sünde. Also nicht sich selbst liebend, sondern sich selbst verleugnet in diesem Fall. Und er sagt, das ist der schmale Weg. Das ist der Weg, der kompliziert ist. Ich habe ein Bild für mich so gehabt. Stell dich mal vor, einen reißenden Fluss. Da gibt es einen reißenden Fluss, Amazonas und der ist mächtig und hat eine starke Strömung und so weiter. Und es gibt zwei Seiten. Auf dieser Seite gibt es nichts zu essen. Das heißt, auf dieser Seite werde ich früher oder später sterben. Ein paar Kleinigkeiten und so weiter. Das wahre Leben ist auf der anderen Seite. So, und natürlich, was machen die Menschen? Die Menschen suchen, wie sie darüber kommen. Das ist das, was die Menschen heute tun. Es gibt unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Ideologien, Philosophien. Und der Mensch sucht, wie er zu diesem besseren Land kommen kann. Ja, und natürlich, die Menschen stehen vor dem Fluss. Was machen sie? Sie springen rein und dann denken sie aus eigener Kraft, dass das hier, was eigentlich die meisten Religionen repräsentieren, ich gebe mir Mühe, oder auch im Judentum, durch das Gesetz, ich gebe mir Mühe, ich versuche alle Gebote einzuhalten und dann versuche ich irgendwie mal auf die bessere Seite zu kommen, also in die Ewigkeit zu kommen, um dort mit Gott zusammen zu sein. Da, wo ich immer satt bin, wo es mir gut geht und so weiter und so fort. Und das Problem ist aber, dass die Menschen schwach sind. Dass wir keine Top-Athleten sind. Wir sind schwach, wir springen dort hinein und die Strömung reißt uns mit und vielleicht schaffen wir ein paar Meter und dann verlieren wir die Kraft und wir werden fortgerissen. Das ist das, was die Bibel auch sagt. Der Mensch kann nicht aus eigener Kraft diese Errettung erzeugen. Er kann nicht es aus eigener Kraft schaffen, komplett rüber zu schwimmen. Und deshalb kommt Jesus. Und Jesus ist so der Super-Athlet. Das ist der immer sein Kreuz auf sich genommen hat. In der Wüste, als er versucht wurde mit dem Brot oder mit anderen Sachen, er hat sich immer für den Willen Gottes entschieden. Das war seine Superkraft eigentlich, die er hatte. Er war super konsequent und liebte seinen Vater im Himmel und handelte immer nach seinem Willen, immer nach seinem Willen. Und dieser Jesus, der nimmt sich Seile oder so eine Brücke auf den Rücken, springt in dieses Wasser mit großen Schwierigkeiten, schwimmt er durch dieses Wasser, durch das Gesetz, er erfüllt das ganze Gesetz, durch all die Widerstände, all die Versuchungen, er schwimmt durch, kommt auf der anderen Seite drüber und dort spannt er dann diese Brücke auf, die er dann so mitgenommen hat, die dann schon hier fest war. Und jetzt müssen die Menschen nur noch rübergehen. Sie müssen an diese Brücke anfangen zu glauben, sie müssen an diesen Messias anfangen zu glauben. Sie müssen nicht mehr ins Wasser reinspringen, sondern sie müssen diese Brücke jetzt erwählen, diese enge Pfort, diese schmale Brücke, um auf dieser Brücke über das Gesetz hinüberzugehen, über die ganzen Menschenanstrengungen und Kraftversuche rüberzugehen, um dort in das ewige Leben zu kommen. Und das ist für mich so ein Bild gewesen, als ich das gelesen habe. Und wie oft machen wir es so? Wie oft machen wir als Christen übrigens auch so? Wir gehen nicht auf der Brücke, sondern was wir machen ist, wir hängen uns an die Brücke und zappeln uns vor und die Hälfte des Körpers ist immer noch im Wasser drin, ist immer noch in dem Gesetz drin. Das Gesetz, das uns fortreißt, das Gesetz, das uns immer wieder verdammt, das Gesetz, das uns immer wieder in den Tod führt. Ganz viele Gemeinden und oft auch wir in unserem persönlichen Leben haben eine Vermischung zwischen Altem und Neuem. Ja, wir sagen, wir glauben an Jesus, aber stellen uns nicht mit beiden Füßen komplett auf ihn drauf und folgen ihm und gehen auf dieser Brücke. Ja, mag sein, dass diese Brücke wackelig ist, mag sein, dass die eng wirkt, mag sein, dass es gefährlich wirkt, aber das ist der sichere Weg, um rüberzukommen. Keiner kommt aus eigener Kraft in die Ewigkeit. Worauf setzt du dein Vertrauen in deinem Leben? Immer noch auf deine eigene Anstrengung, auf das, was du selber tust? Versuchst immer noch ein braver, guter Mensch zu sein, indem du alle Gebote und Gesetze einhältst? Dazu sagt Jesus, das wirst du nicht schaffen, sondern ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, welches zu dem Vater führt. Jesus ist der Weg. Er ist der Weg, der zum Vater führt. Und darum geht es auch in der nächsten Abschnitt. Wir fliegen heute ein bisschen Bibelarbeit technisch und dann sind wir auch schon fertig. Da heißt es, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Also es gibt Menschen, die kommen zu uns. Ich kann sogar so ein Mensch sein und ich muss geprüft werden. Ja, seht euch vor solchen Menschen. Das ist eine Warnung. Wenn solche Menschen in euer Leben hineinkommen, die sehen sehr gut aus. Die sehen aus wie ein Schaf, sehr fromm und sehr, sehr brav und lieb. Aber innen drin sind sie reißende Wölfe. Sie wollen dich zerfetzen. Sie wollen dich zerreißen. Und ihr sagt nicht, dass wir einfach normal mit diesen Menschen umgehen sollen, sondern wir sollen uns hüten vor diesen Menschen. Also ähnlich auch wie mit den Perlen vor die Säue werfen. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Man kann für Propheten Pastoren einsetzen, man kann für Propheten Älteste einsetzen, Diakone einsetzen oder Bischöfe oder Päpste oder was weiß ich, alles ist da möglich. Und dann heißt es, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und jetzt bringt er Bilder, kann man Trauben lesen von Dornen? Sammelst du Weintrauben von einem Dornbusch? Nein, das machst du nicht. Oder sammelst du Feigen von Disteln? Nein, das ist ein Paradox, das geht gar nicht. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Hier geht es um diese Bäume. Ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht bringen. Ein schlechter Baum kann nicht gute Frucht bringen. Und darum geht es eigentlich in dem Evangelium. In dem Evangelium geht es nicht, dass wir gute Taten tun und diese guten Taten dann sozusagen vorhängen lassen, sondern es geht um eine Wesensveränderung, um Transformation. Wenn wir generell die Bergpredigt lesen, dann fordert die Bergpredigt uns heraus. Zum Beispiel, wie sollen wir beten? Wir sollen nicht vor anderen Menschen beten. Wir sollen ins Verborgene gehen und dort beten. Wie sollen wir fasten? Wir sollen nicht fasten, sodass Menschen es sehen, sondern wir sollen vor Gott fasten. Ja, und viele andere Dinge, wo wir herausgefordert werden, von innen heraus verändert zu werden und nicht einfach nur äußerlich zu bleiben. Genauso wie es die falschen Propheten oder falschen Priester oder Pastoren tun. Nach außen sehen sie schön aus, nach außen sehen sie gut aus, aber innen drinnen fehlt es an Veränderung. Und eigentlich sind sie wie schlechte Bäume, die versuchen, gute Frucht zu bringen. Und die Bibel sagt, schaut sie euch an und früher oder später werdet ihr erkennen, dass sie kein guter Baum sind, sondern dass sie ein schlechter Baum sind. Und das haben wir reichlich in den Kirchen. Die Kirche wird hauptsächlich wegen diesen Punkten eigentlich angegriffen. Wegen der ganzen falschen Propheten, die wir in der Kirchengeschichte gehabt haben, wo Menschen im Namen Gottes Dinge getan haben, nach außen fromm ausgesehen haben, aber innen drinnen waren sie reißende Wölfe. Sie wollten nur das Geld haben, sie wollten nur die Menschen bestimmen und beherrschen. Und bis heute gibt es solche Menschen auch in den Kirchen. Ja? Deshalb an ihrer Frucht werden wir sie erkennen. Jesus möchte eine Herzensumkehr von uns haben, eine echte, wahre Transformation. Und nicht einfach nur ein Schmuck wie auf so einem Weihnachtsbaum, der nach außen schön aussieht, aber innen drinnen eigentlich schon abgeschnitten ist und es nur eine Frage der Zeit ist, bis er stirbt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, dass diese Stelle hat mir früher mal Angst gemacht und immer noch prüfe ich mich auch, wenn ich das lese. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich hineinkommen. Also wir reden hier wieder noch über die enge Pforte und den engen Weg. Ja? Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, und das ist beängstigend eigentlich, es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Also ich habe noch keinen Dämonen ausgetrieben. Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, Wunder vollbracht? Haben wir nicht das alles gemacht? Haben wir nicht deinen Namen benutzt? Was mich hier ein bisschen erstaunt ist, dass es geht. Dass es geht. Also der Name Jesu hat Macht, dass sogar ein Mensch, der mit Jesus keine Beziehung hat, diesen Namen benutzen kann und dass irgendwas passieren kann. Ja? Das finde ich krass. Haben wir auch in der Bibel, da gab es auch eine Gruppe von Menschen, da wollten die Jünger ihn verbieten, auch Dämonen auszutreiben oder Wunder zu tun, wie auch immer, weil sie es getan haben, aber sie hatten keine Beziehung zu Jesus. Sie haben einfach seinen Namen genommen und damit angefangen, Dinge zu tun. Was Jesus hier sagen will, es geht nicht unbedingt um diese Taten. Es geht nur darum, das sind so die großen Taten, die wir bewundern. Wir als Menschen sagen, wenn jemand Dämonen austreibt, wir als Menschen, wenn wir sagen, wenn jemand vorne steht und predigt, weissagt, wenn jemand große Machttaten in dem Namen Jesu tut, das muss ein heiliger Mensch sein, das muss ein wahrer Mann Gottes sein, das muss ein Prophet sein. Und Jesus sagt hier Folgendes. Er sagt, dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt. Und das ist ganz interessant, wenn man die Bergpredigt liest, ja, sehr interessant, wie das hier gemacht ist, dann heißt es tun, also du kannst eigentlich die Bergpredigt zusammenfassen, tut aber richtig, tut vom Herzen, tut so, dass es Gott sieht, tut es so, dass ihr einen Lohn habt, aber tut. Und hier heißt es dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, die Frucht, die Jesus von uns sehen möchte, also jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, welche Frucht ist es? Das ist die Frucht des Kennens. Die Frucht des Kennens, dass wir ihn kennen und dass er uns auch kennt. Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weichet von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und dann noch im Verborgenen sind das Gesetzesübertreter. Sie nehmen Jesus sich an und davon ist die Kirche voll. Die Kirche ist voll mit Menschen, die einfach nur sich sozial engagieren, die unterschiedliche Motive haben, aber keine Beziehung zu Jesus haben. Das ist traurig. Und ich hoffe, dass wir nicht in diesem Zustand sind und wir müssen es auch in diesem dann auch prüfen. Und dann heißt es in Johannes 6, Vers 39, da heißt es aber, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus ist diese enge Pforte und nur durch ihn alleine finden wir diese enge Pforte oder er ist die enge Pforte und nur durch ihn alleine können wir auf diesen schmalen Weg kommen. Was heißt schmaler Weg? Schmaler Weg heißt, wir haben jetzt an Jesus geglaubt, aber solange wir leben, müssen wir auf diesem Weg mit ihm weiterhin wandeln, mit ihm weitergehen, ja? Und nachfolgen, unser Kreuz auf uns nehmen, mit ihm dabei sein, in der Beziehung zu ihm bleiben. Und das, was er am Ende fordert, ist nicht diese Machttat oder diese Weisheit oder diese Dämonen austreiben, sondern das, was er wirklich fordert, ist, ob er uns kennt oder nicht kennt. Er hat einmal seine Jünger ausgesandt und hat eine Vollmacht gegeben über unreine Geister, dies, das und so weiter und so fort. Und sie gingen los und haben mächtige Dinge getan und erlebt und gesehen, wie und dann sind sie zurückgekommen zu Jesus und dann sagt Jesus zu ihnen, ich habe gesehen, wie Satan vom Himmel gefallen ist, wie ein Blitz, sagt er. Und sie freuten sich darüber. Er sagt aber, freut euch aber nicht darüber, sondern freut euch, dass euer Name in dem Buch des Lebens geschrieben steht. Gott hat euch erkannt. Gott hat dich erkannt. In dem Moment, wo ein Mensch seine Knie beugt vor dem lebendigen Gott, in dem Moment, wo der Mensch umkehrt vom Herzen her und sagt, Jesus, ich habe die Bergpredigt gehört, du sollst nicht töten. Wie oft habe ich zu meinem Bruder gesagt, du Narr. Du hast gesagt, wie oft habe ich eine Frau nachgeschaut und sie im Herzen begehrt und ich habe eigentlich mit ihr die Ehe gebrochen. Herr, durch das, was ich gerade im Matthäus-Evangelium gelesen habe. Ich bin so ein Sünder und ich kann mir noch so viel Mühe geben. Ich werde immer wieder von diesem reißenden Fluss das Gesetz mitgerissen und in den Tod gerissen. Ich schaffe es nicht, es zu überwinden. Und jetzt kommt es, was Jesus in uns sehen möchte. Er möchte eine wahre Umkehr in unserem Leben haben. Er will, dass wir zu ihm kommen, dass wir wirklich unsere Sünde vor ihm bekennen. Mein Herr, mein Gott, ich bin ein Sünder. Und ich versuche es so stark, aber ich drehe mich im Kreis. Eine Sünde holt mich ein und die andere und ich komme da nicht raus. Und Jesus sagt dann hier ist die Brücke. Ich bin die Brücke. Ich bin die Brücke, mit der du über diesen Fluss kommen kannst. Du schaffst es nicht, aber wenn du auf der Brücke gehst, die ich für dich vorbereitet habe, dann wirst du das andere Ufer erreichen. Das heißt, eine Umkehr, einmal Buße tun. Aber Buße tun alleine reicht nicht aus, sondern im gleichen Moment an Jesus glauben. Glauben an das, was er für dich getan hat. Dadurch wird ein Mensch gerettet werden. Dadurch wird der Mensch nicht in die Verdammnis kommen. Gott redet davon, es wird eine Verdammnis geben. Und Gott möchte nicht, dass wir Menschen in diese Verdammnis kommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben prüfen. Das kann sein, dass wir, ich habe von Menschen gehört, die jahrelang in Kirchen unterwegs sind, die sich als Gläubige selbst bezeichnet haben und dann gemerkt haben, eigentlich bin ich kein echter, wahrer Gläubiger. Gott war für mich so im Hintergrund da. Ja, ich glaube, dass es ihn gibt, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm gehabt. Deshalb lade ich dich heute ein, kehre um und mache du eine ernste Sache mit Gott. Kehre um zu Jesus und glaube an das, was er für dich am Kreuz getan hat. Glaube daran, dass er dir deine Sünden vergibt und du wirst dieses ewige Leben hier auf dieser Erde empfangen. Du wirst diesen Frieden empfangen. Dieses Versprechen haben wir von ihm. Ich lese mal den Vers 40 vor und dann schließe ich ab. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Amen. Unser himmlischer Vater, wir haben heute vieles von dir gehört, dass du ein guter Gott bist, der gerne gute Gaben gibt. Und wir haben auch gehört, Herr, dass wir keine falschen Propheten sein sollen, die nach außen hin schön aussehen, aber innen drinne von der Qualität her nicht verändert sind. Du willst den Baum reinigen, du willst den Baum neu machen. Du willst aus einem schlechten, faulen Baum einen guten Baum machen. Und das tust du, Herr, durch die Wiedergeburt, indem wir zu dir umkehren, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach Menschenherzen anrührst und dass heute Entscheidungen getroffen werden können. Entscheidungen, Herr, umzukehren von den Sünden, nicht mehr in den Sünden zu bleiben, sondern zu dir zu kommen, zu dir, der du uns ewiges Leben gibst, weil du es geschafft hast, weil du derjenige bist, der über den Fluss gekommen ist, weil du, Herr, die Kraft hattest von Gott, das zu tun, was kein Mensch tun konnte. Du bist unsere Hoffnung und auf dich setzen wir unseren Glauben, unser Vertrauen. Danke, Herr, dass du uns vergibst und dass du uns freisprichst von der Verdammnis und von dem Gericht. Danke, Herr, dafür. Im Namen Jesu. Amen. Ja, entschuldigt für heute. Heute waren so unterschiedliche Themen. Ich hoffe, es wird in der Zukunft ein bisschen anders werden, aber mir war es wichtig, trotzdem diese Verse durchzugehen, über sie zu reden, weil Jesus hat sie gesprochen und wir sollten sie nicht ignorieren.